Inklusion für alle. Genau das ist das Ziel, was wir verfolgen sollten, umsetzen sollten, was mehr Beachtung in der Gesellschaft finden sollte. Aber warum funktioniert das nicht?
Oh, wie krass. Wie meinst du das genau? Es gibt doch gesetzliche Grundlagen zur Inklusion, die diese regeln. Gesetzlich geregelt ist doch Folgendes. Ich habe hier zum Beispiel mal die UN-Behindertenrechtskonvention. In Artikel 1 geht es um den Zweck. Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundverhalten durch alle Menschen mit Behinderung zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern. Das ist doch alles etwas, was Deutschland unterschrieben und sich somit dazu verpflichtet hat, oder nicht?
Da hast du genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Da liegt nämlich das Problem. In der Realität umgesetzt wird allerdings wenig. Beginnen wir mal mit einem ganz offensichtlichen Beispiel. In Deutschland spielt der Zugang zur Bildung eine wichtige und große Rolle. Wenn dieser allerdings bereits für eine Person im Rollstuhl nicht gewährleistet werden kann, weil das Gebäude für diese Person nicht zugänglich ist, dann frage ich mich, wofür Deutschland sich eigentlich verpflichtet hat.
Das ist eine ziemlich interessante Thematik und passend zu dem, wo wir eigentlich drauf hinaus wollen. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Alle für Alle. Wir sind
Julia Maria Müller
und Amelie Jotzig. Diese ist eine von drei Podcast-Folgen, welche sich rund um die Themen Menschen mit Behinderung, erster und zweiter Arbeitsmarkt und die Problematiken zwischen diesen beiden drehen.
Doch bevor wir auf den eigentlichen Inhalt eingehen, möchten wir kurz einmal den Hintergrund des Podcasts anschneiden. Dieser Podcast entsteht im Zuge des Seminars Lebenswelten im gesellschaftlichen Kontext an der Otto von Guericke Universität in Magdeburg. Dieses Seminar hob sich deutlich von anderen ab, die ich besucht habe. Denn die Rolle der lehrenden Personen übernahmen zum Teil Bildungsfachkräfte, also Personen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung, welche extra dafür eine dreijährige Qualifizierung durchlaufen haben. Der Podcast beruht auf diesem Seminar und dort thematisierte Texte. Diese Texte wollen wir dabei jedoch nicht stupide erklären und wiedergeben, sondern kritisch hinterfragen und diskutieren.
Wie bereits schon erwähnt, gibt es große Probleme in der Umsetzung der Inklusion, unter anderem von Menschen mit Behinderung. Eine Rolle dabei spielt die Qualifizierung dieser Person. Und genau damit beschäftigt sich diese Podcast-Folge. Grundlage für diese Folge ist der Text Konzepte und Praktiken der Qualifizierung für Kursleitungen in der inklusiven Erwachsenenbildung von Karl-Ernst Ackermann, Wiebke Kurt und Katharina Pongratz. Damit Sie einen Überblick über den Text bekommen, gebe ich Ihnen vorweg eine kleine Zusammenfassung.
Guter Plan, dann leg mal los.
Der Text befasst sich, wie im Titel bereits erwähnt, mit Konzepten und Praktiken der Qualifizierung für Kursleitungen im Kontext der inklusiven Erwachsenenbildung. Also kurz erklärt, wie Menschen mit Lernschwierigkeiten oder Behinderungen im Bereich der Lehre, hier im Text erwähnt Hochschullehre und Erwachsenenbildung, inkludiert werden. Zu Beginn des Textes werden Bezüge auf die Qualifizierung für Bildungsfachkräfte genommen. Also wie vorhin schon erwähnt, Menschen mit Behinderung oder Lernschwierigkeiten, die nach einer bestimmten Qualifizierung an beispielsweise Hochschulen als lehrende Kraft tätig sind. Im Anschluss wird ein Qualifizierungskonzept für Bildungsfachkräfte beschrieben. Dieses Qualifizierungskonzept verfolgt das Ziel, Erwachsene mit Behinderung in die Kursleitung einzubeziehen. Denn der Grundgedanke, nichts über uns ohne uns, bezieht sich natürlich auch auf die Lehre und Forschung und soll somit auch Menschen mit Behinderung und Lernschwierigkeiten involvieren.
Moment mal, kannst du noch mal für unsere Zuhörenden erklären, was der Spruch nichts über uns ohne uns überhaupt bedeutet?
Ja, na klar. Mit dem Grundsatz nichts über uns ohne uns hatte das Bundesministerium vorab einen umfassenden Beteiligungsprozess in einer Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz durchgeführt. Es kommt ursprünglich aus der Behindertenbewegung. Einfach erklärt bedeutet es, dass Entscheidungen in und für die Inklusion nicht einfach getroffen werden, sondern in Zusammenarbeit mit den betroffenen Personen. Beispielsweise ist eine Person im Rollstuhl mit einem Fahrstuhl nicht geholfen, wenn die Person diesen im Brandfall nicht nutzen kann. Genau für diese und andere Problematiken bedarf es dem Austausch mit Betroffenen.
Ja, total richtig. Du hast zuvor die Qualifizierung angesprochen. Das würde ich gerne noch mal ausweiten. Das Konzept der Qualifizierung für Bildungsfachkräfte wird als Hochschulweiterbildungsangebot ausgeschrieben. Doch wie sieht der Ablauf aus? Mitarbeitende einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung durchlaufen eine dreijährige hochschulische Qualifizierungsphase, um daraufhin an einer Hochschule feste Arbeitsplätze zu erhalten und als Lehrkraft tätig zu werden. Somit sollen zukünftig Bildungsfachkräfte in Bereichen der Forschung und Bildung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt dauerhaft eingesetzt werden. Neben diesem Konzept sind im Text außerdem die Begriffe der Profession, Professionalität und Professionalisierung von zentraler Bedeutung für die Kursleitungen im Kontext der inklusiven Erwachsenenbildung. Auf diese beiden Themenbereiche, also die Qualifizierung und die genannten Begriffe, gehen wir aber im Laufe des Podcasts nochmal ein. Im Folgenden haben wir uns einige Textpassagen aus dem Text gesucht und wollen diese gemeinsam kritisch hinterfragen und diskutieren. Amelie, gib mir doch mal eine zufällige Textpassage, die du gerne genauer besprechen würdest.
Also ein Textabschnitt, der mir sofort ins Auge gesprungen ist, sagt aus, warte. Ah ja, genau hier. Also, dass Bildungsfachkräfte dauerhaft auf den allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden. Und es geht darum, dass ein Bewusstsein für die Notwendigkeit eines inklusiven Bildungssystems zu vermitteln. Dazu habe ich mir die Frage gestellt, ist das wirklich Inklusion, wenn die Personen sich mit der Qualifikation nicht überall bewerben und arbeiten können? Ist das eher Integration oder ist das Scheininklusion?
Ja, ich denke tatsächlich schon. Aber der Text weist ja auch darauf hin, dass erstmal ein Bewusstsein dafür geschaffen werden muss, was aktuell einfach noch nicht da ist. Da muss man vielleicht erstmal anfangen. Also sicherlich ist die Inklusion unglaublich wichtig, dennoch nicht immer direkt umsetzbar. Daher kann ein Bewusstsein für Inklusion von Bildungsfachkräften in den ersten Arbeitsmarkt ein Grundstein sein, auf dem man dann aufbaut.
Okay, wenn man sich das System in Deutschland anschaut, müssen wir wahrscheinlich erstmal anfangen und nicht direkt das, worauf wir eigentlich hinaus wollen, umzusetzen. Die Ressourcen und Möglichkeiten stehen dafür gar nicht in dem Umfang zur Verfügung. Aber wenn Einzelne, in unserem Fall Bildungsfachkräfte, in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden können, bemerkt man vielleicht, wie wichtig diese Inklusion oder Integration ist. Und dadurch schafft man, wie in der Textpassage angesprochen, ein Bewusstsein oder sensibilisiert für diese Thematik.
Ja, definitiv. Das bemerkt man auch schon im Alltag. Ich zum Beispiel kenne kaum jemanden in meinem Umfeld, der sich darüber Gedanken macht, ob das Gebäude vor ihm für alle Menschen zugänglich ist. Also aufklären und sensibilisieren. Ich würde direkt zur nächsten Textstelle übergehen, wenn es okay ist.
Ja, klar, gerne.
Also, während der Qualifizierung zur Bildungsfachkraft an einer Hochschule erhalten nämlich die Teilnehmenden keine Vergünstigungen wie andere Studierende und befinden sich in einem sogenannten Sonderstatus. Und das ist für mich irgendwie widersprüchlich. An dieser Stelle, würde ich gerne unsere Zuhörenden einmal einladen, darüber nachzudenken, ob dieser Sonderstatus denn überhaupt gerechtfertigt ist. Und wenn ja, wodurch? Pausieren Sie dafür gern den Podcast, wenn Sie möchten. Also wie gesagt, für mich ist das widersprüchlich. Vor allem, wenn man die Tatsache betrachtet, dass Personen, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen tätig sind, nicht das große Geld verdienen. Wenn man Inklusion schaffen möchte, warum fängt man dann nicht schon in den kleinen Dingen an? Wenn Sie wirklich als Studierende wahrgenommen werden, können Sie doch auch alle Zugänge und Rechte eines Studierenden bekommen, oder ist das so schwer? Ich kann mir vorstellen, dass das einem das Gefühl gibt, eben doch kein Studierender zu sein wie alle anderen an der Hochschule, oder?
Ja, man könnte meinen, das ist nicht so schwer, aber Unterschiede gibt es irgendwie sowieso. Nach der dreijährigen Qualifizierung lehren die Bildungsfachkräfte ja auch nicht allein, sondern immer in Zusammenarbeit mit anderen Personen ohne Beeinträchtigung. Dahingegen stellt sich der Text zum Beispiel auch die Frage, wie kann das Ziel der Selbstständigkeit erreicht werden, wenn sie nicht alleine lehren, beziehungsweise Ist das überhaupt das Ziel? Also ich kann mir vorstellen, dass erstmal eine Grundlage geschaffen werden muss, da die Konzepte noch in ihren Anfängen sind. Aber wenn man Inklusion erreichen will, sollte Selbstständigkeit das Ziel sein.
Oha, also das ist wirklich schwer. Ich glaube, da kommt es dann ganz drauf an, wie man Inklusion in bestimmten Situationen definiert. Bei Inklusion geht es ja darum, dass ich nicht mehr das Individuum an die breite Masse oder die Gesellschaft anpassen muss, sondern dass ich die Rahmenbedingungen an das Individuum und seine Bedürfnisse anpassen. Ich glaube tatsächlich zum Beispiel nicht, dass das möglich ist, dass Personen mit Beeinträchtigungen oder Lernschwierigkeiten alleine lehren. Betrachtet man zum Beispiel die Universität, glaube ich nicht, dass Bildungsfachkräfte, die nun mal eine Beeinträchtigung haben, in dem wissenschaftlichen Umfang lehren können, wie die Universität es fordert. Denn Universität ist nun mal wissenschaftlich und akademisiert. Aber vielleicht ist das auch gar nicht der Anspruch an Inklusion, dass in unserem Fall Bildungsfachkräfte exakt wie andere Dozierende ohne Beeinträchtigung lernen. Zu Inklusion gehört doch Unterstützung dazu. Also kann eine Person mit Behinderung lehren unter den folgenden Rahmenbedingungen, die sich anpassen. Unterstützung durch einen Co-Dozierenden.
Guter Einwand, darüber nachzudenken, was Inklusion denn will und braucht. Da stimme ich dir zu. Nichtsdestotrotz bleibt die Frage der Selbstständigkeit offen. Möchte eine Person mit Lernschwierigkeiten und Beeinträchtigungen überhaupt alleine lehren, wenn man die wissenschaftlichen Rahmenbedingungen einer Universität beibehalten möchte? Doch diese Frage können wir beide wahrscheinlich gar nicht beantworten. An der Stelle sollten wir lieber an Betroffene weitergeben und beantworten lassen. Ganz nach dem Motto, nichts über uns ohne uns. Und werden die uns bekannten Bildungsfachkräfte selbst fragen. Da diese Problematik wirklich komplex ist und vielleicht auf unterschiedliche Meinungen trifft, möchten wir Sie an dieser Stelle nochmals dazu einladen, den Podcast zu pausieren und in Ruhe darüber nachzudenken. Wie stellen Sie sich die Lehre mit Bildungsfachkräften vor? Und unter welchen Rahmenbedingungen kann diese funktionieren? Und damit sind wir auch schon wieder bei einer neuen Textstelle. Im Text wird ein Konzept angesprochen, was von KursleiterInnen Doppel- bzw. Co-Dozentinnen spricht. Also eine dozierende Person mit und eine ohne Beeinträchtigung. Dass eine Person mit Beeinträchtigung nicht alleine lehren darf, ist aktuell die Voraussetzung. Wir haben uns ja eben schon darüber unterhalten, ob diese Voraussetzung auch wegfallen könnte. Doch das soll jetzt gar nicht nochmal das Thema sein, sondern es geht um die Rolle und die Verantwortung in diesem Doppel. Der Text sagt selbst, dass zwischen Dozentinnen und Co-Dozentinnen unterschieden werden muss hinsichtlich Rolle und Verantwortung. Aber warum muss da unterschieden werden? Sind es nicht beides Dozierende? Beziehungsweise soll die Person mit Beeinträchtigung nicht als vollwertig dozierende Person angesehen werden? Das Konzept, das im Text angesprochen wird, spricht ja von Co-Dozentinnen. Das impliziert für mich die gleiche Rolle und die gleiche Verantwortung. Und wir wollen doch mit Inklusion die Barrieren und Unterschiede aufbrechen. Oder verstehe ich das falsch?
Ja, könnte man meinen und wäre tatsächlich auch mein erster Gedanke gewesen. An der Stelle fällt mir direkt unser eigenes Seminar ein. Auch hier bemerkt man tatsächlich unterschiedliche Rollen der Dozierenden, wenn du genau darüber nachdenkst. Die Bildungsfachkräfte zum Beispiel berichten eher von persönlichen Erfahrungen und erzählen aus ihrer eigenen Perspektive. Neben den Bildungsfachkräften gibt es allerdings noch Frau Löffler. Sie ist in dem Team die Bildungskoordinatorin ohne Beeinträchtigung. Sie sagt von sich selbst, dass sie eher die Rolle der Moderatorin einnimmt und eher berät und unterstützt. Ich habe das Gefühl, dass Frau Löffler auch teilweise das bereits Gesagte erneut erklärt, insofern sie der Meinung ist, dass zum Verständnis eine erneute Erklärung notwendig ist. An dieser Stelle bemerkt man, dass die einzelnen Personen schon unterschiedliche Rollen einnehmen. Könnte man vielleicht behaupten, dass die Dozierenden ohne Beeinträchtigung den wissenschaftlichen Kontext herstellen, der in einer Universität gefordert wird?
Nachvollziehbare Frage, die mich direkt zum Punkt der Professionalität bringt. Denn dieser wird im Text ebenfalls angeschnitten. Die Frage habe ich mir persönlich schon gestellt, ob Personen mit geistiger Beeinträchtigung im Kontext der inklusiven Erwachsenenbildung überhaupt professionell arbeiten können. Also ob zum Beispiel die Lehre von Bildungsfachkräften den Anspruch der universitären Wissenschaft gerecht wird.
Ehrlicherweise kann ich dir diese Frage gar nicht beantworten. Ich kann mir vorstellen, dass die inklusive Erwachsenenbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt vielleicht noch gar nicht genug ausgeweitet ist, um diese Frage überhaupt zu beantworten. Einmal an unsere Zuhörenden. Wie Sie merken, haben auch wir offene Fragen und können gar nicht alles beantworten. Aber vielleicht ist das an der Stelle auch noch gar nicht gefordert. Und wie wir vorhin gemerkt haben, kann Inklusion auch ganz unterschiedlich definiert werden, so wie es auch unterschiedliche Meinungen gibt, zum Beispiel in Bezug auf Lösungen mancher Problematiken. Damit wir aber nicht mit einer offen gebliebenen Frage enden, würde ich gerne einen kleinen Ausblick geben in Zusammenhang mit den eben besprochenen Themen. Neben dem kritischen Hinterfragen des Textes, den Dingen, die sind, die sein sollten, die gefordert werden, ist definitiv zu erwähnen, wie essentiell der Praxisbezug unseres Seminars für uns selbst ist. Dieses Seminar sensibilisiert auf einer ganz anderen Ebene, als es aus unserer Erfahrung wissenschaftliche Texte und Quellen im universitären Kontext können.
Und an der Stelle sind wir wieder bei dem Zitat: Nichts über uns ohne uns. Stimmen Sie zu? Glauben Sie, Sie könnten mehr für das Thema sensibilisiert werden, wenn Sie einen wissenschaftlichen Text lesen, der kritisch hinterfragt und Lösungsansätze vorschlägt? Oder wenn Sie mit einer Person reden, die die genannten Dinge selbst erlebt hat? Aus eigener Erfahrung können wir sagen, dass sowohl wissenschaftlich fundierte Grundlage als auch Erfahrungsberichte und Praxisbezug voneinander profitieren und für das Ziel der Sensibilisierung ein gutes Verhältnis abbilden. Die wissenschaftlichen Grundlagen können dabei dazu dienen, den Praxisbezug kritisch zu hinterfragen.
Somit können wir nun wieder Bezug zum Text nehmen, denn der gibt einen ähnlichen Ausblick. Denn es geht nicht nur um Überlegungen zur Professionalisierung und Qualifizierung sowie zur Profession und Professionalität im Handlungsfeld der inklusiven Erwachsenenbildung, sondern eben auch um die Perspektiven, die von Erfahrungsberichten und der gezielten Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung stammen.
Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir sind
Julia Maria Müller
und Amelie Jurzig. Und wenn Ihnen die Inhalte dieser Folge gefallen haben, können Sie zum einen gerne die zwei weiteren Folgen anhören oder das Seminar Lebenswelten im gesellschaftlichen Kontext besuchen.
Können wir nur empfehlen.
Alle Quellen, die wir hier verwendet haben, finden Sie bei www.ovgu.de.
Tschüss!
Tschüss!